Danke für die Einladung. So, jetzt kann ich meine Altgriechischkenntnisse gleich loswerden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auch noch im humanistischen Gymnasium war wie ich. Und haben Sie alle die Kakophonie miterlebt gerade, oder? Also diese Vielstimmigkeit, wunderbar. War wunderbar, Demokratie tut weh. Ja, es ist sehr laut, jeder redet mit jedem, aber keiner hört dem anderen zu. Das ist wie im Internet. Und im Internet, was steht, ist meistens falsch. Ich war 6 Jahre an der TU Ilmenau. Wahrscheinlich haben wir das falsch eingetragen in der Uni Augsburg. Aber ich war 6 Jahre in Ilmenau. Also ich fühle mich vertraut, ich fühle mich auch wohl. Am Anfang nicht so, aber immer mehr. Und ich freue mich, umso mehr zurückkommen. Und ich wäre wahrscheinlich auch geblieben in Ilmenau, wenn die Zuglinie früher fertig geworden wäre, mit der ich hergekommen bin. Hatte auch ein schlechtes Gewissen, hier zu fahren, weil es gab auch Proteste gegen die Zuglinie. Und da habe ich dann schon gedacht, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, dass ich mich freue, mit dem Zug zu fahren? Muss ich mich rechtfertigen, damit ich gern Zug, muss ich dafür protestieren, dass ich noch gern Zug fahre und nicht anders? Und dann habe ich gemerkt, wie Demokratie auch lang dauert. Und das ist ja etwas, was der Kollege Hartmut Rosa von der Uni Jena auch mit seiner Gegenwartsdiagnose der Resonanz, der Beschleunigungszeit, die wir nicht mehr haben. Wie ich losgefahren bin von zu Hause mit dem Fahrrad zum Bahnhof, Hauptbahnhof Nürnberg, brauche ich 10 Minuten, die Autos brauchen eine halbe Stunde in der Rush-Hour, so kurz vor 5, wollte ich schon protestieren, weil sie mir den Platz weggenommen haben. Und dann war ich dann im Zug, da haben alle protestiert, weil der ICE ausgefallen ist und es gab einen Ersatzzug, der zwar pünktlich bereitgestellt worden ist, aber ohne Reservierungen. Dann haben sich die Leute beschwert. Und dann war ich am Bahnhof, habe noch 2 Minuten Pause gemacht, dann Radio gehört um 17.30 Uhr, Thüringer, wie heißt dies, vom Antenne Thüringen. Und die erste Nachricht war, dass jetzt geplant ist, einen Mobilitätspakt auf die Beine zu stellen, damit die Busse pünktlicher sind. Und da habe ich mir gedacht, als nicht als Wissenschaftler, aber als Demokrat und Bürger gesagt, toller Plan, leider 30 Jahre zu spät. Ja, der öffentliche Nahverkehr, das sind wir. Und ich glaube, das trifft es auch sehr viel in der heutigen Zeit. Es haben sich die Kontexte der Politik geändert, der Demokratie. Das Ganze ist ja im Kontext hier auch Partnerschaft der Demokratie. Ich möchte ein bisschen was zu sagen, wie hat sich unsere Demokratie verändert? Und Protest ist sehr wichtig für die Demokratie. Das ist eine Form von politischer Partizipation und Engagement. Protest ist nicht dysfunktional aus einer soziologischen Sicht, sondern bringt sehr vieles voran, mehr denn je, würde ich sagen. Und man protestiert gegen etwas, aber auch immer was für etwas. Man tritt ja etwas ein, Protestare. Ich bin zwar Katholik, Bayern, große Teile, aber Protestantismus ist ja auch für etwas eintreten. Und das ist eigentlich auch sehr wichtig. Es hat auch immer was mit Identität zu tun. Es hat was mit Gemeinschaft zu tun, mit Communities. Und das möchte ich so in den nächsten, ja, ich fange ein bisschen später an, dann mache ich vielleicht ein bisschen länger, ne? Also bis 19, also eine halbe Stunde nehme ich mir. Gell? Also das ist diese Bahn. Das bekomme ich, danke. Und ich würde sagen, Protest ist allgegenwärtig, das haben Sie einführungs schon gesagt. Und das Internet, die sozialen Medien vervielfältigen auch Protest. Sie machen es niedrigschwelliger, sie machen es allgegenwärtiger mit den negativen wie positiven Elementen. Aber ich glaube, die grundlegende Auseinandersetzung mit Protest ist nach wie vor nötig. Hier, was ich in den nächsten, genau, wir haben jetzt die 2 Computer, ich mache jetzt mit Ausrufezeichen, muss ja laut sein, wie im Internet, die Leute sind sehr laut im Internet, weil sie nicht die Kommunikationskultur im Internet haben, darum jetzt immer mit Ausrufezeichen, eine kurze Vorstellung, Protest, was ist Protest, Ausrufezeichen, was haben wir für aktuelle Problembereiche, wir haben einen Wandel von Protestformen und auch den Funktionen von Protest und wir haben ein Fazit, was ich Ihnen so mitgeben möchte, dann auch für Ihre Workshop-Diskussion. Kurze Vorstellung zu mir, wurde ja gewünscht, warum ich, wo ich herkomme, was ich mache. Und Mind the Gap, das habe ich jetzt auch aus dem Nahverkehr aus London genommen. Und das ist so etwas, was wir untersuchen, und haben ja auch schon in der TU immer noch, aber jetzt auch, ich habe da andere Möglichkeiten in Augsburg, das zu untersuchen, was wir nennen, eine Transformation der Gesellschaft. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, hat sich verändert, die Phänomene. Protest ist nun was anderes als vor 40 Jahren oder 68er-Bewegung oder noch vor ein paar Jahren. Die Formen des Protestes haben sich geändert, aber auch, was wir unter Protest verstehen, haben sich geändert. Es hat sich beides geändert, was wir Englisch nennen Moving Target oder sogar ein Changing Tide. Wir schauen anders drauf und das, was wir untersuchen, hat sich verändert aus einer wissenschaftlichen Sicht und auch gesellschaftlich. Und das ist, tut manchmal weh für einen selber, aber auch für die Wissenschaft ist es sehr positiv. Und ich habe in meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere beides versucht zu verbinden und habe sehr klassisch gestartet. Ich habe mich mit Demokratie auseinandergesetzt, habe meine Doktorarbeit Mitte der Nullerjahre drüber geschrieben, über digitale Gegenöffentlichkeit. Und das war was sehr Positives Anfang der Nullerjahre und der 90er Jahre. Das wurde damals Gegenöffentlichkeit genannt, was wir in der Wissenschaft mittlerweile vermeiden und auch die Aktivistinnen und Aktivisten mal die Gegenöffentlichkeit von demokratiefeindlichen Akteuren und Akteuren nun einverleibt worden ist. Die reden jetzt auch von alternativen Medien und darum auch hier Akteure aus der Zivilgesellschaft, lieber jetzt von Community Media reden, wie Radio Frei. Ja, weil das Wort alternativ auch einverleibt worden ist. Genau, das Wort Identität und wir auch nicht mehr so gern von Identität in der Wissenschaft reden oder von Community, denken Sie an die identitäre Bewegung und die eigentlich ganz was anderes verfolgen als das, was man eigentlich drunter versteht aus einer soziologischen Sicht. Und dann, und das war eigentlich auch mein Ausgangspunkt, ich werde Ihnen dann meine, wir reden über Demokratie, über meine Begegnung mit Habermas reden, wenn ich ihm begegnet bin. Und der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war eine Medienverdrossenheit in den 80er Jahren, wie ich jung war, wie ich aufgewachsen bin als Jugendlicher. Ich habe meine Themen nicht in den traditionellen Medien wiedergefunden, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe mein Weltwissen aus anderen Medien bekommen, aus Computerspielen, aus Populärkultur und andere Sachen. Also gibt es ja schöne Untersuchungen aus den 80er Jahren, das Weltwissen der westdeutschen Bevölkerung, in Ostdeutschland gab es nicht so, damals in den 80er Jahren nicht so vergleichbare Studien in der Sozialwissenschaft, über den Bilder des Ost-West-Konfliktes. Und wie denken die Leute darüber? Rocky 3 zum Beispiel. Können wir sich sehr auszeitkundig. Und das hat mich schon immer interessiert, das Weltwissen, die Sozialisation. Welche Medienarenen gibt es? Und ich komme gleich zu Ihrer Frage, was ist Medienrealität? Medienrealität ist mittlerweile alles. Friedrich Krotz, der jahrelang hier an der Uni Erfurt Professor war, den Sie vielleicht vom Namen kennen, hat dafür genau den wichtigen Term gemacht. Wir leben in mediatisierten Gesellschaften. Alles, was wir machen, ist mittlerweile medienvermittelt. Ob wir wollen oder nicht. Ob wir es bewusst machen oder nicht. Und mittlerweile leben wir in datafizierten Gesellschaften. Das heißt, wir hinterlassen alle Spuren. Und denken Sie an den Protest in Hongkong, da haben wir jetzt nicht so viel Zeit zu reden, weil wir genug Probleme hier haben oder etwas. Das ist ja dann, da geht es Protest sehr viel mit Daten und über Technologien und Gesichtserkennung und alles Mögliche und Aussperrung. Das ist dann nochmal advanced. Und das ist etwas, was ich auch in der Theorie schätzen gelernt habe, die Möglichkeiten und auch da meine Forschung gemacht hat, wie verändern virtuelle Welten unsere Wahrnehmung vom Protest. Und wir haben sehr viel Engagement da draußen, aber in anderen Bereichen. Wir haben Proteste in Spielwelten, wo wir 800.000 Schülerinnen und Schüler haben, die dann protestieren gegen ein Spiel oder für mehr Serverkapazitäten. Aber nicht so viele Leute, die dann für etwas anderes auf die Straße gehen. Und das ist auch die Herausforderung Demokratie und auch für Sie, wenn Sie da zivilgesellschaftlich aktiv sind und sein wollen, auch mehr Leute doch dafür zu begeistern. Und das ist etwas, was wir in unserer Forschung verbinden, Demokratie, aber auch die neuen Medien, die neuen Technologien. Und das sind so unsere Fragestellungen aktuell und auch haben damals in Ilmenau gemacht. Wie verändern sich Alltag und Medienrealität durch die zunehmende Digitalisierung? Realität ist immer auch Medienrealität. Seit 2000 Jahren eigentlich, da denken Sie an die Bibel, das ist ja an die Bibel oder auch Zeit der Gutenberg-Galaxie und jetzt durch die technischen Möglichkeiten, die immer schneller werden, beschleunigt werden. Und das geht eine, wie eignen sich Menschen neue digitale Technologien an? Wie verändern sich gesellschaftliches Engagement und Partizipation durch die Mediatisierung? Danke nochmal für diese wunderbare Kurzstudie. Sie haben diese drei Fragen gestellt und wie sich die Leute gemeldet haben. Wir haben vor ein paar Jahren auch eine ähnliche gemacht in der TU Ilmenau. Kann ich Ihnen kurz präsentieren, wie die Leute das eingeschätzt haben, wie erfolgreich Protest ist oder Demonstrationen. Und es sagt meistens mehr was über die Leute selber aus als um die Wirklichkeit. Das ist ja oft so in der Podiumsdiskussion und auch in den Statistiken, sagt ja nichts über die Wirklichkeit wirklich aus, sondern wie ich etwas sehe. Ja, das ist das, was wir Neudeutschen nennen, auch dieses Framing, Deutungsrahmen. Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? glaube, das können wir dann diskutieren. Es ist nicht ein wunderbares Zeichen, dass wir so viel Protest haben, oder es ist eher ein Zeichen von den Problemen. Ich neige eher zu dem Ersteren, dass wir so eine Vielfalt haben von Protest und Protestform, zeigt eigentlich auch, wie lebendig das ist oder wie lebendig es auch wieder geworden ist in Zeiten der Postdemokratie. Dazu komme ich gleich. Und dann auch etwas, was mich persönlich, das ist mein Steckenpferd, ich versuche es ein bisschen zu vermeiden, welchen Einfluss haben die virtuellen Welten auf ihre Nutzer, Nutzerinnen? Und da haben wir ganz neue Formen von Protest und Demonstration, die wir hier nicht wahrnehmen, die jetzt auch nicht hier so der Mittelpunkt sind, aber die Potenzial dafür bieten, vielleicht auch für einen besseren zivilgesellschaftlichen Kurs in der Zukunft. So, kommen wir zu Protest. Und auf den ersten Blick gibt es ja Ähnlichkeiten. Ein Bild von 68. Studentenproteste damals. Dann ein paar Jahre später, Stuttgart 21. Dann hier etwas, das ist auch schon Geschichte, war damals sehr wirkmächtig, kennen die wenigsten, in den 90er Jahren Second Life, eine der ersten virtuellen Welten, sehr hoch gepusht. Und hier in Second Life eine virtuelle Demonstration gegen die Front National, der Vater Le Pen. Ja? Verbannen die Front National raus aus Second Life. Auf den ersten Blick das Gleiche. Und hier ein ganz neues Bild, ich glaube, das ist sogar aus Erfurt, aber zumindest aus Thüringen, hier Fridays for Future. Auf den ersten Blick die gleichen Formen in den 50 Jahren, aber wir sagen ja immer Eisbergprinzip. Das ist auf den ersten Blick gleich, aber was sich unter der Wasseroberfläche hat sich ganz, ganz viel getan. Also diese Kontexte, warum man protestiert, welche Funktion das hat. Manches bleibt gleich. Es war links oben vor 50 Jahren, war schon ein Happening. Und für viele ging es da um Spaß, es ging um Gemeinschaftserleben, es ging um alt gegen jung, was wir unten auch haben. Es ging auch natürlich auch um Veränderungen, aber es hat sich auch ganz viel getan. Ja, also gerade hier bei den Jugendlichen, wenn wir an die Shell-Studie denken, die alle 2 Jahre veröffentlicht ist, wo es so Selbsthaltungen sind wie politisches Engagement oder auch soziales Bewusstsein, politisches Bewusstsein, wird von den Jugendlichen fast nicht mehr genannt. Und scheinbar konträr zu dem, was hier passiert. Aber wenn Sie dran denken, wie das vor ein paar Wochen war, der Auftritt von der Frau Thunberg, ja, wo sie fast unter Weinen gesagt hat, I dare you. Und wie das dann weltweite Wogen geschlagen haben, wo wir neudeutsch sagen in der Kommunikationswissenschaft, sie hat ein tolles Meme gestaltet, ja, also ein Meme. Also früher hatte man auch noch Kommunikationsguerilla dazu gesagt in den 90er Jahren. Sie hat ein Bild geschaffen, das andere kopieren können. Oder auch wie hier, Sie haben ja das ja auch kopiert, von Banksy so reinkopiert. Dieses Bild ist ja nicht von Ihnen, sondern wiederum aus der Popkultur entlehnt. Und das hat sie auch gemacht, genau wie Trump oder Obama oder andere Sachen. Der hat gesagt, the winter is coming, um die Sanktionen da für Nordkorea anzukündigen. Und er hat es wieder entlehnt aus der Popkultur. Und das hat sich auch zugespitzt und ganz geändert. Und das ist für uns interessant. Was ist Protest? Warum ist Protest ein heißes Thema auch für die Sozialwissenschaft? Protest und auch der Anstieg dieses Protestes, Gerhard Rucht ist ein wichtiger Akteur gewesen, emeritierter Professor vom WZB Berlin, die haben eine Protestgeschichte gemacht, eine Statistik über die Proteste der Bundesrepublik seit ihres Anbeginns, und sie haben einen Anstieg der Proteste bis Ende der 90er Jahre festgestellt, dann gab es eine kleine Delle und jetzt seit 2005 einen ganz starken Anstieg. Es steigt von Jahr zu Jahr. Aus 2 Gründen. Einerseits, wir haben mehr Proteste. Das andere, das ist auch immer etwas, was wir in der Sozialwissenschaft erleben, wir nehmen auch etwas nun eher wahr. Wir sind sensibilisierter. Auch die sozialen Medien helfen uns dabei, Protest zu entdecken. Also früher gab es auch sehr viel Protest, aber es war unter der Wahrnehmungsschwelle. Wir waren auch nicht so empfindlich, wir hatten auch nicht Sachen. Und ganz wichtig, was man hier in dieser Karikatur auch sieht, und manchmal wird es genannt, die Rolle der Medien dabei. Ohne Medien kein Protest. Kein Protest kann erfolgreich sein ohne mediale Unterstützung. Durch die Berichterstattung oder durch die Technologien. Und das hat sich ja auch geändert. Die Rolle der Berichterstattung der Massenmedien ist auch nicht mehr so wichtig. Also wir haben ja da auch eine Individualisierung. Jeder ist nun sein eigenes Medium. Mit all den Folgen und mit den Vorteilen und Nachteilen können wir dann auch gerne diskutieren. Und was auch Rucht und viele Kolleginnen und Kollegen sagen, Protest ist kein destruktiver Punkt für die Demokratie, sondern ist sehr wichtig. Es ist ein Kontinuum von politischer Partizipation. Und in Zeiten einer Postdemokratie, wie Colin Crouch vor ein paar Jahren diagnostiziert oder Chantal Mouffe, eine wichtige Autorin, sagen, es ist ganz wichtig, weil das politische System nicht mehr so leistungsfähig ist. Und viele Entscheidungen im Vorfeld getroffen werden und wir auch zu stark eine Konsensdemokratie hatten und haben. Und Protest den Freiraum dafür gibt. Natürlich, und das klang jetzt auch schon bei den zwei Vorrednern rein, und das kann man immer kritisch sehen, Protest auch im öffentlichen Sprachgebrauch ist immer etwas dagegen. Es muss auch, Protest heißt aber auch für etwas eintreten, für etwas kämpfen. Das ist dann die Form von Engagement. Und wo man das weiterführen kann, das heißt ja nicht nur zu kritisieren, sondern auch Alternativen zu geben und etwas Neues zu bauen. Und das ist dann, was ist auch zur Partizipation dann gezählt. Dass es ja nicht nur geht zu repräsentieren und zu sagen, so ist es, sondern das dann auch in Aktion überzuführen. Also dass es dann auch ein gesellschaftliches und politisches Ziel hat. Auch dazu weiter mehr. So ein bisschen jetzt kleinteilig, aber die Präsentation wird vielleicht auch rumgeschickt, aber ich möchte nur die ganzen Vielfalten sehen. Und wir befinden uns hier rechts außen. Ja. Nur von der Seite. Man könnte es jetzt ganz links machen, nur hier in diesem Kontinuum. Die Rolle von Protest. Es ist eine Form von politischer Partizipation. Und legale Partizipation, legaler Protest, illegaler Protest. Und es ist eine sehr wichtige Form. Und auch diese Formen von zivilen Ungehorsam und dann die Formen von Protest. Sie haben ja vorher gefragt, was schätzen Sie als sehr vielfältig ein? Was wird von den Leuten als sehr vielfältig eingeschätzt? Später noch die Statistik. Was sehr erfolgreich ist, zumindest wissenschaftlich, Formen des Boykotts, des Consumer-Boykotts. Ja, denken Sie, wann war das 1995? Shell. Und der Protest damals, vor allem von Prince Bar. Das war relativ politisch erfolgreich. Viele Demonstrationen nicht. Oder auch hier das Aushändigen, das hat man früher gemacht, Flugblätter. Nicht mehr so erfolgreich in der heutigen Zeit. Ganz wichtig auch, was sich verschoben hat, auch durch die sozialen Medien, es ist kein Technikdeterminismus, aber wir haben da auch nicht nur einen technischen Wandel, sondern auch einen gesellschaftlichen Wandel, die Form von oder die Grenze zwischen individuellen und kollektiven Protest. Wir haben viel Formen auch von individuellen Protest. Es ist sehr viel möglich, alleine zu protestieren, auch mit einer hohen Wirkmächtigkeit, was früher nicht so der Fall war. Die ist ja möglich. Das ist immer auch die Form von politischer Partizipation, allein oder gemeinsam. Und das ist, glaube ich, auch ein Kern, was versäumt worden ist, immer das Gemeinsame herauszustärken. Also diese Vereinzelung des Menschen, dieses Ohnmachtsgefühl. Und ich bin alleine mit meinen Problemen. Was dazu geführt hat, dass viele politische, auch populistische Akteure das nun für sich vereinsamen und sagen, wir bieten euch die Gemeinschaft, wir bieten euch die Community. Ja, etwas, was ein Schlusswort ist, was sowas ist wie Radio Frei oder Community Media, Lokalmedien, die dafür ja antreten. Ja, die bilden ja die Gemeinschaft und Solidarität. Und auch zweitens, was ja auch Form ist von Protest und von Engagement, und es gibt ganz vielfältige Formen von Nicht-Engagement, nicht dabei sein. Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, eigentlich die größte Gefahr für Demokratie und es ist ein Zeichen unseres Wohlstands gewesen, die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Ja, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und von Bundestagswahl zu Bundestagswahl, aber ungefähr 30-40%, die sich nicht engagieren. Ja, und genauso, wenn es jetzt um Medien ist, welches Problem wir haben in der Kommunikationswissenschaft, wenn es um Demokratie geht, eine Krise der sogenannten Leitmedien. Ja, also wie viele Leute sich einbringen in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, nicht unbedingt als Sprecher sprechen, aber den rezipieren und das anerkennen und wertschätzen, da gehen wir davon aus von 8-10 Millionen Personen in Deutschland. Und der Rest hat sich abgekoppelt und klingt sich bloß noch ein, wenn er denkt, da tritt mir jemand auf die Füße. Aber nicht mehr dabei dann teilnehmen. Und da merken wir schon halt eine Systemkrise. Und Protest ist da der Eisberg und zeigt das. Ja? Und da kommen wir schon zu ihm. Also warum ist es ja auch Protest wichtig im Sinn von Demokratie und Jürgen Habermas würde sagen, Protest ist wichtig, um Öffentlichkeit herzustellen, öffentliche Anerkennung, dass man merkt, da wird etwas ausgeblendet. Und das ist so, hat er gesagt, die grundlegende Bedingung, Conditio sine qua non, ohne die es keine Demokratie gibt. Eher aber, und das ist sein Ansatz, es muss immer rational sein, es darf nicht emotionalisieren sein und zu sehr nur Marketinggedanken. Es muss Protest und auch andere Formen von Partizipation müssen helfen, den gesellschaftlichen Diskurs herzustellen. Und das ist, glaube ich, dann auch das Entscheidende, wo man vielleicht nicht jeden Akteur und Akteurin das dann unterstellen kann, geht es hier um wirkliche Anteilnahme, etwas verändern zu wollen? Oder ist es nur, um etwas zu beschädigen? Also das ist ja etwas, wo Sie sich wahrscheinlich auch im Alltag die Gedanken machen müssen, die Populisten, wenn man sie fragt, sagt, ich bin doch der wahre Demokrat und die wahre Demokratin. Ja, oder diese, wo man schon skeptisch ist, wenn man anfängt und sagt, es muss doch mal gesagt werden hier. Ja, klar. Aber das muss ich ja nicht sagen, dass man sagt. Also das, dann wird es schon schwierig. Ja, aber das ist dieses im Sinne von teilnehmen, teilhaben und sein Teil geben. Der Unterschied ist, und da kommen wir, Jürgen Habermas würde sagen, das macht der Journalismus. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die Politiker, Exekutive, Legislative, Judikative, im politischen System, und der Journalismus macht das für uns, dieses Aushandeln. Das ist eine Art repräsentative Mediendemokratie. Die Journalisten verhandeln das, laden die Experten ein, zitieren die Experten. Und da haben wir natürlich eine Krise. Der Journalismus, wieder zurückzukommen auf mich in den 80er Jahren, mich hat er nicht erreicht. 40 Jahre später auch einen großen Teil der Rest der Gesellschaft. Und da haben wir ein Problem. Und da würde eine andere wichtige Autorin, Chantal Mouffe, die Sie vielleicht kennen, aus meiner Sicht genauso wichtig wie Habermas, sie sagt, Streit, Diskurs, harter Diskurs, ist sehr wichtig. Es geht eben nicht um Diskurs, sondern man muss streiten. So, und die ist gerade wichtig in der Postdemokratie. Wir hatten zu wenig Streit, weil eine Konsensorientierung, Entscheidung jenseits von Wahl. Und dann haben wir natürlich eine Politikverdrossenheit, die ist nicht einer allgemeinen Desinteresse geschuldet, sondern durchaus eine angemessene Reaktion auf den historischen Bedeutungsverlust von parlamentarischen Entscheidungen und auch auf den historischen Bedeutungsverlust von Journalismus in der heutigen Zeit. Denken Sie an die Einzeitungskreise in Thüringen, auch mittlerweile. Ich glaube, da gibt es jetzt bald den ersten Zeitungskreis, wo es keine Zeitung mehr gibt, weil wir kein Abonnement haben von einer Printzeitung mehr. Ich glaube, in Thüringen wird es das erste Bundesland sein. Und aber was sie sagt, natürlich als Demokratin, ist ein politischer Wettbewerb mit klaren Regeln. Und wenn man dann verliert, muss man sich dran halten. Also wie ein Wettstreit. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man sagt, na, des Wettstreits auf politisches Moment sichergestellt, dass jeder seine politische Meinung hat und sie sich auch im demokratischen Rahmen bewegt, auch die Chance haben muss, entsprechend Gehör zu finden. Und dann aber auch das, den Ausgang dann wieder akzeptieren und nicht dann machen. Das ist, glaube ich, auch etwas, Protest ist legitim, wenn er sich da in diesem Rahmen befindet. Und dann ist er, glaube ich, auch sehr wichtig. Aber was haben wir für Problembereiche? Und da komme ich als Medien- und Kommunikationswissenschaftler zu etwas, dass sich unsere mediale Welt nicht geändert hat, sondern weiter gedreht hat. Und wir haben eine Zunahme an Beschleunigung, an Überspitzung, einer Komplexität, die für fast kein mehr und keiner zu durchschauen ist. Wir haben alte Probleme in neuem Gewand. Hier ist eine alte Fake News, die instrumentalisiert worden ist. Und wir befinden uns heute in etwas, wo sowas jeden Tag produziert wird. Ich möchte jetzt dem Springer Verlag nicht zu nahe zu treten. Das haben ja die 68er gemacht. Auch sehr wichtig, aber hat sich erholt, der Springer Verlag. Für Sie ist es ökonomisch. Hoffe ich mal zumindest. Ich vertraue Ihnen, wenn Sie die Aussagen sind. Ja? Solche Schlagzeilen, die kennen Sie ja. 4 von 5 Flüchtlingen fallen bei Deutschtest durch. Wir haben dann auch hier Medien-Watchdogs wie Bildblock, die der Sache dann auf den Grund gehen. Und wenn ich das meinen Studenten dann zeige, nicht den Thüringern, die waren sehr kritisch, Thüringen, aber ich habe es den anderen gezeigt, so, ja, wenn es so ist, muss man es doch sagen. Und ich sagte, nein, Journalismus muss einordnen. Auch Protest ist ja nicht nur einfach artikulieren, sondern ich muss ja vorher reflektieren und dann auch sagen. ich weiß nicht, ob Sie das damals mitgekriegt haben, letztes Jahr, es war so viel, 4 von 5 Analphabeten oder 1 von 5 schafft es dann durch den Deutschtest, obwohl er vorher ein Analphabet war. Und innerhalb von ein paar Monaten sich so bemüht hat, es war ihm so wichtig, die Grundkenntnisse zu lernen und nicht durchzufallen. Und ich möchte jetzt nicht den deutschen Mitbürgern und Mitbürgern zu nahe treten, wir haben auch sehr viele funktionale Analphabeten da, ob das wirklich dann so viele schaffen, in 3 Monaten so Deutsch zu lernen, dass sie da durchkommen, weiß ich nicht. Eher nicht, ne? Wahrscheinlich. Aber natürlich kann man mit sowas dann Stimmung erzeugen. Nur etwas. Ne? Das ist dann keine Meinung mehr, sondern das ist Desinformation. Ein altes Beispiel hierfür, auch Desinformation, und was wir heute im Neudeutschen Clickbait, ja, aufmerksam, Aufregungsempörungsdemokratie und Medien, etwas zu produzieren, was es gar nicht gibt. Es gab einen Fall, aber dadurch, dass so viel darüber gemacht wird, reproduziert sich das selber. Und innerhalb von einem Wochenende gab es 30, 40 Schlagzeilen, die werden alle halbe Stunde immer wieder erneuert, deswegen nicht auf Klick. Und das ist hier nur das bekannteste Beispiel, Bild. Bild.de, eine oder die wichtigste deutschsprachige Internetseite, die wir haben, von der Resonanz her. Und da gibt es ja ganz viel. Und mittlerweile wird ja sowas botmäßig produziert. Ein Drittel aller Tweets oder aller Produktrezensionen auf Amazon werden von Algorithmen gemacht. Ja, Protest kann ich ja kaufen. Gab es ja vor ein paar Jahren in Berlin, der kleine Aufreger, aber ich gesagt, für Studenten ist es ein legitimer Job. Man kann sich ja mieten lassen als Demonstrantin und Demonstrant von Agenturen. Ist ja funktional. Als aufgeklärte und aufgeklärte Medienrezipienten kann ich das ja auch einordnen, die Macht der Bilder. Also es hat viel mit Medienkompetenz zu tun. Aber manche auch nicht. Aber wir haben jetzt nicht Zeit, um nahe zu gehen. Aber das sind so alte und neue Probleme. So, das eine, die Menge und die Geschwindigkeit. Das ist auch etwas, das werden Sie wahrscheinlich jetzt dann gleich im Anschluss diskutieren. Ich muss ja im Gespräch bleiben. Und ich muss ja auch nicht die Zeit haben, den Sachen wieder auf den Grund zu gehen. Das war hier damals eine Falschmeldung oder Desinformation. Ein Sympathisant von Trump hatte dieses Bild gepostet. Er hat gesagt, die Demokraten, die very unfair, Sie kennen ja Trump, ja, er hat das dann auch gleich gesagt, haben nach der Wahl Demonstranten gekauft und schicken sie mit den Bussen dann ins Zentrum, nach Austin war das, ja, um dagegen zu demonstrieren, gegen die Wahl. Ein paar Wochen später sagt er kleinlaut, ich habe mich getäuscht. Das waren Leute, die zur Messe gefahren worden sind von ihrem Hotel. Also etwas, was sie im Alltag kennen. Nur diese Klarstellung kam viel zu spät. Und das ist auch etwas, was Soziologen sagen, Resonanz herstellen, Dialog, also die losen Enden wieder zusammenzuführen. Und das merken wir alle in unserem Alltagsengagement, was auch mit den neuen Medien zu tun hat. Da höre ich was, da höre ich was und dann nicht mehr weiterverfolgen. Ja, und das bleibt aber hängen. Ja, auch wenn man danach dann nicht so, ach ja, aber es bleibt ja trotzdem. Und das ist ja auch etwas, und das hat ja auch mit der heutigen Logik zu tun, wenn Sie die Anhänger von Trump oder anderen Politiker fragen, ja klar, ich weiß, dass der da geschummelt hat, das stimmt nicht, aber ich wähle ihn ja trotzdem. Das ist ja auch irrational, aber es war ja, glaube ich, schon immer so. Ja, und die Geschwindigkeit, ein anderes Beispiel, und das ist auch vom Protest oder von Gegenprotest, hier etwas, Armin Laschet, ein sogenannter Internetpolitiker, der sich sehr auskennt, der etwas getweetet hat, dass die Grünen nun Weihnachten abschaffen wollen. Zumindest auch die brennenden Kerzen und den Adventskranz. Und er dann tweetet, jetzt drehen die Grünen durch. Und er wird dann ein paar Stunden darauf hingewiesen, das ist eine Falschmeldung und Desinformation von einer rechten Nachrichtenseite, die damit Ressentiments schüren wollen. Nur, und dann hat er es getweetet und auch andere Politiker, die das dann retweetet haben, weitergegeben haben und gesagt, ich möchte jetzt meinen Tweet löschen. Das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr. Ich kann nichts mehr löschen. Mein Kollege an der TU Ilmenau zeigt seinen Studenten in Informatik immer die erste E-Mail, die geschrieben worden ist. Da kann man noch alles schön zurückverfolgen, der Herr Brandenburg. Das ist die Datafizierung. Und genauso, wenn ich jetzt meinen Tweet in die Welt setze, bleibt es. Und das ist, glaube ich, auch wenn wir das jetzt übertragen auf Protest, wenn ich protestiere, dürfen wir nicht bei der Empörung stehen bleiben, sondern auch zu zeigen, wie dann dieser Protest vielleicht zu Lösungen geführt hat oder eben nicht. Also diese Kommunikation zu Ende führen. Und nicht nur, und ich glaube, das ist die kurzfristige, Version von viel Protest führt, glaube ich, eher noch zu einer Verstärkung der Verdrossenheit, weil man immer auf die Probleme aufmerksam macht und sagt, da gibt es keine Lösung, da gibt es keine Lösung, da gibt es keine Lösung. Das ist eine schwierige Sache. Ja, oder hier bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Hier die Nachrichtensendung im ungarischen Fernsehen, Hauptnachrichtensendung, die diese News, die satirisch gedacht war, natürlich instrumentalisieren und sagen, die Stadt Essen im Ruhrgebiet wird während dem Ramadan, während dem Fastenmonat in Fasten umbenannt. Können wir jetzt, kann ich, aber wenn das natürlich im Hauptprogramm gesendet wird, haben wir ein Problem. Und die machen es natürlich, vielleicht um nahezutreten, vielleicht auch gerne, so eine Nachricht zu instrumentalisieren. Und das ist natürlich das Hauptproblem, was wir haben, und da haben wir schon auch eine Medienkrise. Wir haben solche Sachen bei uns in Deutschland auch. Und es führt auch zu einer Politikverdrossenheit. Denken Sie an den vor ein paar Jahren an das Schiffsunglück der Costa Concordia in Italien. Und alle Nachrichtensender geschaut haben, möglichst schnell darüber zu berichten. Quasi live vor Ort. Und verzweifelt nach Input gesucht haben. ProSieben hat dann gesagt, ein paar Stunden später, wir können Ihnen zeigen, Schiffsaufnahmen, wie das Schiff untergegangen ist. Wir haben 20 Sekunden. Hat einer noch hochgeladen, bevor er ertrunken ist. Und was war's? Eine Szene aus der Titanic. Also man merkt schon, wir haben auch Probleme in unserer Mediendemokratie und mit Medienqualität. Und wenn wir dann tiefer gehen. Aber das ist eine Baustelle und war schon immer eine Baustelle. Und das ist auch kein Problem aus der Kommunikationswissenschaft. Wir haben ja auch eine Medienvielfalt. Und wir haben ja unsere Ansprüche und wir haben ja ein ganzes Repertoire an Medien. Wir müssen nicht das Medium und in der Zusammenfalt, in der Vielfalt. Die Problematik liegt dann auch eher an der Vielfalt im Repertoire der Mediennutzerinnen und Mediennutzer. Auch nach ihrem Protestrepertoire, das Protestengagement. Wir haben ja nicht nur, ja, zu sagen, wo nehme ich meine Nachrichten her und meine Bedeutung? Check ich das dann auch noch gegen? Und habe ich wiederum andere Medien, die was anderes sagen? Also auch eine Vielfalt auf der Rezeptionsebene. Und genauso auch aus einer politischen Sicht, Protest ist dann wunderbar, wenn ich natürlich dann auch die anderen Formen politischen Engagements dann auch nutze. Das ist ja nur eine Form meines Engagements, ja, dieses ganze Repertoire zu sehen. Und das ist nur eines der letzten Beispiele, wo wir auch hatten vor einem Jahr, wo wir sehen, dass es dann dysfunktionale geht, weil keiner mehr dem anderen zuhört. Der Versuch, der bei uns nicht gelungen ist, aber in Österreich, in den USA und dann die Politik auch ausgestiegen ist, und hier auch Desinformation und gesagt worden, dieser Migrationspakt und der United Nations Organisation, die gesagt haben, wir wollen jetzt auch Migration als politisches Problem anerkennen und damit umgehen. Und hier auch Populisten gesagt hat, nee, da geht es um Bevölkerungsaustausch. Der letzte Akt der Globalisierung für den globalen Bevölkerungsaustausch. Und dann natürlich eine kritische Berichterstattung, wie hier aus dem Spiegel oder auch hier von der Wissenschaft, von den Rezipienten nicht mehr wahrgenommen wird. Und dann, wir haben keinen Dialog mehr, sondern jeder sendet, wie gerade vorhin die Kakophonie, aber sie haben sich ja gegenseitig zugehört oder zumindest eingeredet, ich darf 2 Minuten was sagen, dann der andere, das ist schon mal eine Vorform, wenn es keine Verbindungen mehr gibt. Ja, und das ist natürlich auch, drum, wir haben ein starkes Mediensystem, aber vor allem nur auf nationaler Ebene. Wir haben starke nationale Medien. Wir haben eine starke nationale Politik zum Teil. Wir haben Probleme auf einer europäischen Ebene. Ein anderes Thema, anderer Workshop. Und wir haben Probleme auf der lokalen Ebene. Und aus einer kommunikationswissenschaftlichen Sicht korreliert es immer mit dieser, weil wir Probleme haben mit Medien auf lokaler Ebene. Wir haben keine starken lokalen Medien mehr. Darum ist auch sowas wie Radio Frei total wichtig. Und da sind sie auch hier in Thüringen Vorreiter für Bürgerrundfunk. In Bayern das gar nichts. Da finanzieren wir den kommerziellen Rundfunk mit unseren GEZ-Gebühren. Und wir haben auf europäischer Ebene auch keine starken europäischen Medien. Darum haben wir da auch keinen Kulturraum und gar nichts. Wir haben keine Medienkanäle. Arte ist für die Elite, die Informationselite in Anführungszeichen. Und das letzte nochmal ein Beispiel für Datafizierung, und das muss man anerkennen, das haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, letztes Jahr eine Autorin, eine kritische, die dann sich geweigert hat, hier in dieser Münchner Bücherei aufzutreten, weil das war eine politische Buchhandlung, eher linksorientiert, aber auch aus dem rechtsgerichteten Verlag die Bücher ausgestellt hatte.
Und es ist auch so gemacht, na, man muss sich das Spektrum anschauen und auch, man kann sich auch dann die anderen Bücher kaufen. Sie hat gesagt, nein, da tritt sie nicht auf. Sie möchte nicht in Diskurs mit den anderen treten. Sie hat aber nicht ihr Buch von Amazon runtergenommen. Und da mit einem Klick, na, dieses Buch haben auch andere gekauft oder etwas, genau das Gleiche. Das vergessen die Leute auch. Wandel vom Protest. Ich habe ihnen versprochen, dann habe ich gesagt, nochmal meine Sache. Ich habe Habermas getroffen hier in der Staatsbibliothek 2016, wie ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und er saß auf meinem Platz und ich kam gerade vom Kaffeetrinken zurück und ich, von hinten habe ich schon gesagt, oh, Herr Habermas, er dreht sich um, verzweifelt und sagte, weil ich gesagt habe, Sie sitzen auf meinem Platz, aber ich räume alles weg. Und er dreht sich um und sagt, alle Sachen sind besetzt mit Jacken oder im Urlaub wären es die Handtücher, ja, im Hotel. Und, aber keiner ist da. Das ist etwas, was Sie vielleicht hier kennen, auch von der Universität. Die Bibliothek wird benutzt, um zu lernen. Ja, oder um die Freunde und Freundinnen zu treffen. Die Bibliothek ist nicht mehr der Wissensspeicher, der Informationsspeicher, die primäre Funktion. Hat er schon noch, vielleicht das zweite, dritte, aber die Primärfunktion ist der soziale Raum. Und er ist noch so dieser 1-0-Mensch, ja, dieser 2-0, dass sich die Orte in der Raum gewandelt haben für Protest. Und ich glaube, das muss man anerkennen und das muss man auch sehen. Ja, also dieser Protest ist ein Zeichen, dass in den alten Räumen nicht viel Platz ist für den Protest und dass es auch neue Räume gibt, die man dann auch anerkennen muss. Habe ich noch 5 Minuten, 3 Minuten? Aber wir sind schon, sonst kann ich auch hier und dann machen wir die Diskussion, dass sie nicht so. Ja, weil dann würde ich jetzt mal hier stehen bleiben. Jetzt haben, nicht, es ist ja später Abend, oder? Soll ich noch weiter? Also machen wir noch 5 Minuten und dann machen wir die Diskussion. Oder? Ja, wie lange habe ich? Ja, 35 Minuten. Ne? Das ist okay. Machen wir noch 5 Minuten. Ja, und das ist etwas, was ich gesagt habe, was ich schon, ich habe gerade mit Ihnen ja auch geredet, was immer mein Zug war, wie ich wieder von, es hat ja länger gedauert für mich, von Erfurt dann nach Ilmenau zu kommen, immer als, und das ist so die 1-0-Welt und ist die Rolle des klassischen Journalismus gewesen, der Vor- oder der Nachbereitung, dieses Asynchrone, ja, wie auch Habermas gedacht hat, ja, ich, der Journalismus bereitet das für mich auf und auf dem Weg zur Arbeit natürlich nur die Männer, das ist auch die Kritik an Habermas, er hat immer die Frauen vergessen in seinen Analysen und die Frauen, die eigentlich die Arbeit geleistet haben. Und das hat sich ja geändert, Internet-Meme, und das geht einher mit vielen Sachen. Das ist Synchrone und ich möchte Teil sein, ich möchte es erleben, ich möchte nicht, dass jemand anders mir das erzählt, ich möchte das selber erleben und aber auch gleichzeitig dokumentieren. Dieses Meme ist von der Papstaudienz 2005 und 2013. Und das kann ich jetzt noch höher tragen. Und was geht damit einher? Ja, ich möchte dabei sein, ich möchte keine Nacherzählung und Aufmerksamkeit anstelle von Wertschätzung. Ja, ich möchte nur wissen, da habe ich dann Zugang zu der Wissenschaft, zu der politischen Information oder zur Statistik. Das Wissen, das ich darauf zugreifen kann, ersetzt das Wissen selber. Ja, es ist auch eine Simulation von Wissen. Und da haben wir auch etwas. Und das führt zu etwas, was wir gerade auch in TU Ilmenau untersuchen, ups, oder auch etwas, diese Datafizierung unserer Umwelt, das ist ja nur noch eine Brückentechnologie, würde die Frau Merkel ja sagen, im Umweltbereich. Das Smartphone, das ist ja nur eine kleine Krücke, durch die wir jetzt durchschauen. Und wir haben das ja jetzt schon zum Teil in unseren smarten Brillen und etwas, oder in 5 bis 10 Jahren, haben wir das dann implantiert in Form von Variables, durch das wir dann durch die Welt gehen und unsere Welt wahrnehmen, also unsere Filterblasen to go. Und wir können es dann auch in unseren Medien überlagern und sagen, ich möchte jetzt gar keine kriegsgrämigen Leute sehen, sondern ich lasse mal bloß noch Lächeln immer projizieren auf die Leute. Oder Leute mit bunten Hütern, ja, um jetzt keine Resonanz auszumachen. Und das ist, glaube ich, auch noch... Ich höre jetzt mal auf, dass wir noch diskutieren können, und bin ja auch noch in der Pause da. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.